Hallo und herzlich willkommen zu Leipzigfach nachgefragt, der Karriere-Podcast der Stadt Leipzig. Mein Name ist Svenja Schnüll und ich treffe mich hier mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Leipzig. Ich möchte herausfinden, welche Themen sie voranbringen wollen, was sie antreibt und motiviert und welche Überraschungen die Arbeit bei der Stadtverwaltung bereithält. Heute zu Gast sind Jenny Pech und Erik Siemer aus der Branddirektion. Beide haben bereits seit ihrer Kindheit Erfahrungen bei der Freiwilligen Feuerwehr gesammelt und irgendwann war klar, als Arbeit kommt eigentlich nur die Berufsfeuerwehr in Frage. Jenny ist Notfallsanitäterin im Rettungsdienst und macht seit 2024 ihre Wunschausbildung zur Brandmeisterin. Ihr Kollege Erik ist ausgebildeter Brandoberinspektor und arbeitet als Wachschichtführer auf der Nordostwache. Im Podcast erzählen sie, wie der Alltag auf der Wache aussieht, wieso Humor so wichtig ist und warum Feuerwehr mehr ist als nur ein Beruf. Jenny, Erik, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Die erste Frage, wie seid ihr eigentlich zur Feuerwehr gekommen? Jenny, wie war das bei dir? Was war so der erste Berührungspunkt?
Also ja, ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Leipzig und irgendwie gehörte das da so ein bisschen zum guten Ton, wenn man da in der Feuerwehr ist. Und da hat mein Bruder mich, als ich 8 war, dann einfach mit zur Feuerwehr mitgenommen und da bin ich irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Und ja, so bin ich damals von der Jugendfeuerwehr zur Einsatzabteilung gekommen und dann, als es irgendwann die Frage kam, was machen wir später mal, habe ich gedacht, so Berufsfeuerwehr oder zumindest auch Rettungsdienst, das ist ja meine erste Ausbildung, die ich gemacht habe, Notfallsanitäter, ist eigentlich eine ganz coole Richtung und dann habe ich das halt gemacht.
Wie war das bei dir, Erik?
Ähnlich. Also ich komme auch aus einer ländlichen Gegend. Wir sind dann aufs Dorf gezogen, da war ich 10 und ich kannte niemanden. Mein Nachbar rannte immer freitags in Jugendfeuerwehrklamotten vor zur Feuerwehr und meine Eltern haben mir einfach mal ins Herz gelegt, dort mitzugehen. Und das habe ich gemacht und das war so mein sozialer Mittelpunkt. Das war so die erste Berührung und ja, wie bei Jenny, das hat Spaß gemacht. Dann ging das mit der Einsatzabteilung los, das blieb cool und das war immer so ein Begleiter. Und die ersten Berührungen mit der Feuerwehr Leipzig habe ich dann auch in der Freiwilligen Feuerwehr gemacht, so vor 5-6 Jahren.
Okay, das heißt, Jugendfeuerwehr war bei euch beiden so die erste Anlaufstelle. Wusstet ihr denn dann damals schon in der Grundschule, okay, das will ich später mal beruflich machen? Es gibt ja immer diese Freundschaftsbücher, wo man irgendwie reinschreibt, was ich später werden will. Jenny, stand da bei dir Feuerwehrfrau?
Eigentlich überhaupt nicht. Also ich muss auch sagen, dass ich mir damals da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht habe, weil ja, als Kind hat man, glaube ich, noch andere Sachen und da war noch so, was willst du später mal werden? Ah ja, Tierärztin. Ich glaube, das hat jedes Kind so gesagt, jedes
Mädchen.
Das hatte
ich auch.
Ja, natürlich.
Jetzt sitze ich hier.
Und ja, als es dann irgendwann mal in die Richtung ging, was macht man denn beruflich, da hatte ich zwar schon so ein bisschen mit dem Gedanken geliebäugelt, aber meine Eltern haben mir das auch so ein bisschen ausgeredet, ja, das ist kein Frauenberuf und scheiß Arbeitszeiten, man ist in Schichtarbeit, man sieht Sachen, die vielleicht nicht so schön sind und es gibt auch entspanntere Berufe, gerade auch was das Alter angeht, das ist jetzt nicht so der ja, komfortabelste Beruf auch in späteren Lebensjahren und da habe ich erst eine andere Ausbildung angefangen, habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass das doch irgendwie so gar nicht meins ist und habe dann in den Bundesfreiwilligendienst noch eingeschoben. Also ich habe zu meiner Schande die erste Ausbildung abgebrochen, habe im Bundesfreiwilligendienst gemacht und da schon in einem Brandschutzamt gearbeitet im Landkreis und habe halt wirklich gesagt, das ist so die Richtung, wo ich auch später mal hin möchte. Habe dann meine Ausbildung zur Notfallsanitäterin gemacht. Da kam schon der kleine Hilfesyndrom durch und habe dort auf der Wache auch, also ich habe die Ausbildung direkt bei der Berufsfeuerwehr gemacht, auch den Wachenalltag der Kollegen mitbekommen und dann war ich mir so richtig, richtig sicher, dass ich hierher möchte. Und ja, habe ich mich immer und immer wieder beworben und irgendwann hat es dann auch mal geklappt. Und jetzt bin ich hier Auszubildende zur Brandmeisteranwärterin.
Du hast gesagt, zu deiner Schande, ich würde mal sagen, zu unserem Glück. Erik, wie war das denn bei dir?
Ich hatte einen Berufswunsch, als ich 5 Jahre alt war und das erste Mal geflogen bin und das war Pilot. Ich meine, der trägt auch eine Uniform, aber ich wusste dann ganz lange nicht, was ich machen soll. Meine Eltern gaben mir, also gerade meine Mutter, dann mal so einen Wink und haben gesagt, hey, du sitzt doch super gerne in deinem Kreis der lieben Leute rum, sei das bei den Leuten bei der Freiwilligen Feuerwehr oder Freunden oder der Familie und wartest darauf, dass der Pieper geht. Wäre das denn nichts für dich? Und damals war das noch so, dass man eine Ausbildung oder ein Studium vorher machen musste, je nachdem, welche Einstiegsebene man wählen wollte bei der Berufsfeuerwehr. Und dann habe ich mich da umgeschaut, irgendwas zu studieren. Ich habe dann so ganz banale Studiengänge, ach, das klingt vielleicht ein bisschen Despektierlich, aber ich habe mich für Maschinenbau eingeschrieben oder Nanotechnik. Ich hatte an nichts davon so wirklich Interesse und habe während der Recherche dann aber ein Studium gesehen, was Sicherheit und Gefahrenabwehr hieß und sich genau damit befasste, halt auch mit der Ingenieurtechnik dahinter. Das war, ja, dann war der Plan geschmiedet. Dann bin ich dahin und habe das Studium gemacht und wollte dann zur Berufsfeuerwehr. Dass dann noch ein kleines Labyrinth dazwischen kam, ist eine andere Geschichte, aber das war so ungefähr der Weg, den ich einschlagen wollte.
Und du bist ja auch immer noch aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig-Ost und warst jetzt im Urlaub letztens zum Feuerwehraustausch mit Orange City in Kalifornien. Ist Feuerwehr schon mehr als ein Beruf für dich?
Ja.
Du trägst auch einen Feuerwehrpulli gerade, das können unsere ZuhörerInnen jetzt nicht sehen.
Ja, also ich denke schon. Es ist natürlich eine Leidenschaft und irgendwie etwas, mit dem ich mich identifiziere. Ich weiß nicht, Jenny, ob du das vielleicht auch so sagen kannst von dir.
Auf jeden Fall. Es gibt irgendwie nichts anderes, was einen noch so richtig ausmacht. Das bestimmt doch irgendwo das ganze Leben, den ganzen Alltag. Und es macht einen ja auch glücklich, sonst würden wir es ja nicht machen.
Ja, also auch dieser Urlaub, das war nochmal der letzte Schubser, den ich gebraucht habe, um zur Berufsfeuerwehr zu gehen. Ich war vor 5 Jahren schon bei diesem Austausch. Das kam aus den Wurzeln dieser Freiwilligen Feuerwehr Leipzig-Ost. Hat das jemand organisiert und hat mich da mitgenommen. Den gibt es schon seit 1993. Und ich habe dort Kollegen von der Berufsfeuerwehr Leipzig kennengelernt, mit denen ich dort die Zeit verbracht habe, auf den Wachen in der Feuerwehr in den USA. Das war eine sehr besondere Zeit und vor allem das Miteinander mit den Jungs dort war schon einmalig. Und das hat mir noch so den letzten Mut gegeben, zu sagen, ich möchte davon Teil sein. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet und mich ein Jahr später tatsächlich auch beworben. Und dann ging das alles seinen Gang. Und jetzt habe ich dann die große Ehre, auch die Organisation dieses Austauschs übernommen zu haben mit noch zwei anderen Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr.
Jenny, wie haben dich denn deine erste Ausbildung und jetzt auch die Berufserfahrung im Rettungsdienst persönlich geprägt? Was würdest du sagen?
Also ja, ich muss sagen, ich bin selbstbewusster geworden. Vorher habe ich doch so ein bisschen immer in vielen kleinen Sachen an mir gezweifelt. Mittlerweile leite ich ja die Einsätze selber, bin da Transportführer auf dem RTW. Bin ja jetzt auch in meiner Feuerwehrausbildung da, wo ich immer hin wollte. Und ich denke schon, dass mich das sehr geprägt hat, dass ich selbstbewusster bin, mehr an mich glaube. Ich habe mir eine dickere Haut wachsen lassen und bin definitiv auch stressresistenter. Und ja.
Und du hast eingangs erwähnt, dass du dir auch einiges anhören musstest, als du dich dazu entschieden hast, deine Leidenschaft Feuerwehr zum Beruf zu machen. Zum Beispiel, dass es kein Beruf für Frauen sei. Was sagst du denn heute dazu?
Naja, es ist halt eigentlich doch so der klassische Männerberuf. Und ich bin auch mit diesem kleinen Kritikpunkt konfrontiert worden, dass ja Frauen doch so, das ist doch kein richtiger Beruf für Frauen, ne? Es ist körperlich anstrengend, es ist psychisch vielleicht auch anstrengend. Es gibt auf jeden Fall Berufe, die für Frauen besser geeignet sind. Aber ich denke, ich bin das beste Beispiel, um zu sagen, nein, es ist genau das Gegenteil. Es ist für Frauen geeignet, es ist für jeden geeignet, der da gerne hin möchte, der das machen möchte. Es ist ein Beruf, der unfassbar vielseitig ist. Also es ist nicht nur körperlich anstrengend und es gibt nicht nur die einen Einsätze. Einsätze sind unfassbar vielseitig. Der Alltag in der Feuerwehr ist vielseitig. Wir verbringen die Zeit auf den Wachen, haben tägliche Aufgaben, die wir erledigen müssen. Wir haben auch Sportzeiten, um uns dort irgendwie vorzubereiten auf mögliche Einsätze, die ein bisschen anstrengender sind. Und es ist ein Teamberuf. Also man macht das auch nicht alleine. Man sagt jetzt auch nicht, ich als Frau bin alleine zu schwach für die Arbeit oder zu schlecht für die Arbeit. Wir machen das als Team. Und als Team ist man unfassbar stark und ergänzt sich. Und jeder hat dort seine persönlichen Stärken und Qualitäten, die er da in den Einsatz mit einfließen lässt. Und dieses große Ganze, das ist ja eigentlich das, was die Feuerwehr ausmacht. Also es ist nicht so, dass da einer alleine irgendwas versucht zu schaffen und dafür nicht geeignet ist. Wir zusammen als Team, wir schaffen das. Und von daher würde ich schon sagen, dass der Beruf auf jeden Fall für mich geeignet ist, dass ich die ganzen Kritikpunkte, die dort vorher so ein bisschen mitgeschwommen sind, dass ich die widerlegt habe und sage, es ist genau das Richtige für mich, weil Feuerwehr macht mich aus, Feuerwehr macht mich glücklich, in dem Beruf bin ich glücklich. Und von daher fühlt sich das auch nicht wie ein Beruf an, sondern wie eine große Familie, ein großer Freundeskreis, der gemeinsam Probleme angeht und das schaffen wir zusammen.
Ich glaube, ich will auch zur Feuerwehr.
Ja, gerne. Klar.
Aber jetzt mal die Zahlen. Wie viele Frauen, also weibliche KollegInnen, hast du denn, die im Einsatzdienst arbeiten?
Also so im aktiven Einsatzdienst gibt es tatsächlich aktuell nur eine Frau. Es gibt neben mir in der Ausbildung noch eine zweite Dame, die gerade ihre Ausbildung über die Leitstelle macht. Und gerade Leitstelle ist auch ein Thema, da sind viele, viele Frauen vertreten. Also da gibt es in Haufen Mädels, genauso wie auch im Rettungsdienst. Dort arbeiten viele Frauen mit als Notfallsanitäterin. Und auch im vorbeugenden Brandschutz gibt es Mädels. In den verschiedenen Verwaltungsberufen, die irgendwo bei der Branddirektion mit dranhängen, da sind Frauen mit vertreten.
Nur im aktiven Einsatzdienst sieht es momentan noch ein bisschen dünn aus, aber ja, ich hoffe natürlich, dass das zukünftig mehr werden, dass ich vielleicht auch Leute inspirieren kann, Mädels inspirieren kann. Ihr schafft das auch. Wir können das gemeinsam schaffen und es ist auch genau das Richtige für euch. Und ich würde mich natürlich mehr über weibliche Kolleginnen freuen.
Was glaubst du denn, sind die Gründe dafür, dass es noch nicht so viele Frauen in den Einsatzdienst geschafft haben?
Also einerseits bewerben sich noch zu wenige. Ich denke, weil auch in der Gesellschaft dieses Vorurteil noch herrscht, dass Feuerwehr ein Männerberuf ist. Ich denke, das wird sich aber hoffentlich auch bald ändern. Andererseits ist natürlich auch der Sporttest sehr anstrengend. Also der Sporttest gehört mit zum Auswahlverfahren, zu der ganzen Ausbildung mit dazu, der vorher absolviert werden muss. Dort gibt es auch theoretische Tests und Vorstellungsgespräche, ärztliche Untersuchungen. Aber der Sporttest ist wirklich was, wo viele Mädels leider durchfallen. Und es ist ein Sporttest, der auch für Männer sehr, sehr anstrengend ist und nicht ohne ist und auch mit einer gewissen Vorbereitung verbunden ist. Und das ist für Frauen einfach noch ein bisschen schwerer, das zu schaffen. Allerdings denke ich, dass da auch die Branddirektion jetzt gerade einen guten Schritt in die richtige Richtung tut. Die Anforderungen haben sich seit diesem Jahr ein klein wenig geändert. Es ist mittlerweile ist der Sporttest nach dem deutschen Sportabzeichen angelegt und dort gibt es noch eine kleine Unterklassifizierung, was jetzt das Geschlecht angeht oder was das Alter der Bewerberin angeht, dass jeder doch individuelle Voraussetzungen hat, die er da erfüllen muss. Und ich hoffe doch, dass dadurch vielleicht mehr Frauen es auch in der Branddirektion schaffen könnten.
Gibt es noch weitere Schritte, die dahingehend unternommen werden, dass es mehr Frauen in der Feuerwehr gibt oder auch grundsätzlich mehr Vielfalt?
Ja, Jenny hat das eigentlich wunderbar schon verdeutlicht, was diesen Teamberuf ausmacht und wie viel Platz da natürlich auch für Frauen ist und wie viel Vorteil das einfach für diese Teamarbeit bringt, wenn dort ganz unterschiedliche Charaktere zusammenarbeiten und unterschiedliche Eigenschaften und Sichtweisen mit eingebracht werden. Dass Leute Fähigkeiten mitbringen, unterschiedliche, ist ja völlig klar. Und dass wir die Voraussetzungen dafür haben, innerhalb einer modernen Feuerwehr, ist auch schon in den Köpfen angelangt. Also die Technik verbessert sich, die wird kompakter, leichter. Also es ist nicht mehr so, dass ganz oben die super schweren Sachen gelagert sind und dass man glauben muss, eine Frau könnte das da nicht rausnehmen. Das ist tatsächlich schon etwas veraltetes Denken. Und das hat man auch innerhalb der Branddirektion erkannt. Und wir versuchen sozusagen dort ein bisschen Schwung reinzukriegen, das nicht nur nach innen zu verdeutlichen, dass wir dort Platz für Frauen haben und die Möglichkeiten zu schaffen, dass dort gleichberechtigt die Arbeit getan werden kann, sondern das natürlich auch irgendwie nach außen zu verkörpern. Und damit haben wir natürlich auch mit der Arbeitgeberin-Kampagne einen Schritt getan. Und da werden auch noch weitere Schritte kommen, aber das ist gerade noch in der Entwicklung. Und auch da kann ich mit ganz viel Stolz sagen, dass ich da die Projektleitung übernommen habe und oder die übertragen bekommen habe. Und da freue ich mich besonders drüber, dass ich da mitwirken kann.
Genau, du hast jetzt gerade schon die Arbeitgeberin-Kampagne angesprochen. Da wart ihr beide als Markenbotschafterin und Markenbotschafter dabei. Und Erik, du bist außerdem Corporate Influencer auf LinkedIn. Was treibt dich denn an, das zu machen und dort aktiv zu sein?
Ich hatte damals, es ging ja an alle Mitarbeitenden in der Stadt, eine E-Mail, dass es dort eine Kampagne geben soll und dass Interessierte sich da gerne melden können und dass es eine Informationsveranstaltung gibt. Ich habe dann direkt geantwortet und mich bereit erklärt und wurde dann sozusagen auch ermutigt von der Amtsleitung der Branddirektion, dort teilzunehmen. Und als ich dann erstmal gelernt habe, was das Ganze mit sich bringt, also wie groß diese Arbeitgeberin-Kampagne aufgezogen wird, war ich eigentlich total begeistert und habe dann selber auch festgestellt, in den ganzen Vorgesprächen, was für mich Normalität ist, ist für andere verdeckt. Also es gibt nicht so viele Einblicke in den Feuerwehrberuf. Also das vermehrt sich natürlich mit den ganzen Serien, die es jetzt auch gibt im öffentlichen rechtlichen TV oder so. Aber ich dachte, es ist vielleicht eine gute Chance, meine Sichtweise da heraus mal kundzutun und meine Leidenschaft zu teilen. Es ist manchmal schwer, dafür die richtigen Worte zu finden, für jemanden, der das noch nie erlebt oder gesehen hat. Aber ich dachte mir, das ist genau die Chance, das zu tun.
Grundsätzlich ist es ja auf jeden Fall so, dass Feuerwehr die Menschen fasziniert. Es gibt ja auch Kinder, die komplett ausflippen, wenn sie ein rotes Auto sehen mit Blaulicht und Sirene. Ich weiß nicht, Erik, warst du auch so als Kind?
Ja, als kleines Kind. Das ist jetzt schwierig, nicht so schwierig. Meine Urgroßtante, die Schwester meiner Uroma, die musste mich immer ans Fenster heben, wenn das Martinshorn draußen zu hören war. Und es war egal, ob das Polizei oder Krankenwagen. Ich glaube, Krankenwagen hat mir am besten gefallen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber
kann ich verstehen.
Ja, musste immer ans Fenster. Und dann war das wieder weg. Und auch als ich bei Jugendfeuerwehr war, war das gar nicht so präsent, dass wenn ich das gesehen habe, es hat eine gewisse Normalität gekriegt. Mhm. Aber trotzdem gucke ich natürlich immer hin, was da so vorbeifährt, auch in jedem Urlaub. Und wenn da eine Wache zu sehen ist, dann gucke ich doch schon mal, ob ich da mal kurz in die Scheiben reingucken kann oder so. Natürlich. Und man sieht auch ganz viel, wenn man in der Stadt unterwegs ist mit einem Feuerwehrauto, wie Kinder winken. Und das ist immer noch so eine kleine Kirsche auf der Torte für den Arbeitstag, wenn man da zurückwinken kann und die Kinder lachen. Das macht schon wirklich Spaß.
Und wie ist das für euch, wenn ihr zum Einsatz fahrt? Was passiert da bei euch?
Also ich muss sagen, die Faszination verliert man zwar so ein bisschen mit der Zeit. Also wie Erik das auch schon gesagt hat, ich bin auch immer total begeistert, wenn ich irgendwo ein RTW oder ein Feuerwehrauto sehe, da freue ich mich auch immer noch wie ein kleines Kind. Aber wenn man dann doch selber mit Martinshorn und Blaulicht durch die Stadt fahrt, ein bisschen verliert man die Faszination, weil man einfach viele Aufgaben trotzdem schon auf Einsatzanfahrt hat. Wo fahren wir gerade hin? Was ist das für ein Einsatzstichwort? Wir rüsten uns gegebenenfalls auch schon mit Atemschutzgeräten auf Anfahrt aus. Wir rüsten uns mit verschiedenen Werkzeug schon aus, was wir dort auf dem Auto auch mit dabei haben, dass wir uns, wenn wir an der Einsatzstelle ankommen, dann auch direkt losarbeiten können. Und auch als Notfallsanitäter habe ich da schon verschiedene Überlegungen schon auf Anfahrt gemacht. Was ist das jetzt vielleicht für ein Krankheitsbild? Habe mir Behandlungsabläufe schon überlegt. Also man hat dort ganz viele Sachen im Kopf, die einem eigentlich ein bisschen die Zeit nehmen, sich doch über diese eigentliche Einsatzfahrt ein bisschen zu freuen. Aber man muss schon sagen, cool ist es trotzdem ein bisschen.
Ich merke das vor allem nachts, wenn das Blaulicht dann sich überall widerspiegelt. Das wirkt schon gespenstisch. Also was heißt gespenstisch? Faszinierend eher. Und vor allem, wenn man dann durch die Stadt fährt, wo alles ruhig ist, gerade abends oder nachts. Und ja, man ist jetzt halt wach und man ist da, um was zu tun, um zu helfen. Irgendwie fühlt sich das manchmal ganz unwirklich an. Obwohl, na, wie Jenny gesagt hat, viele Vorbereitungen dann laufen. Das ist wie so ein Film, wie so feste Handlungsmuster, die da abgerufen werden. Obwohl man eigentlich gerade was ganz anderes gemacht hat, sei es duschen oder im Büro arbeiten oder irgendwelche anderen Ausbildungen machen vielleicht sogar oder schlafen. Und es ist ganz egal, es ist dann immer wieder ein bisschen aufregend, auch wenn das natürlich über die Zeit so ein bisschen abgenommen hat und man dann schon schnell ins Handeln kommt. Ja, die Faszination bleibt.
Ihr arbeitet im 24-Stunden-Schichtdienst, das heißt, ihr seid 24 Stunden auf der Wache und habt danach mindestens 24 Stunden frei. Was macht ihr denn in der Zeit zwischen den Einsätzen auf der Wache? Also wie sieht der Arbeitsalltag dort so aus?
Also unser Arbeitstag startet früh um 7. Unsere Schicht geht ja für 24 Stunden von 7 bis 7 Uhr und beginnt bei uns allen eigentlich mit dem morgendlichen Appell, dass wir wissen, welche Funktionen wir auf dem Auto haben, wie die Fahrzeuge eingeteilt ist, wer für den heutigen Tag, ich nenne es mal unser Vorgesetzter oder unser Gruppenführer und Schichtführer und so weiter ist. Und dann übernehmen wir unsere Fahrzeuge. Also auf der Position, wo wir dann sitzen, kontrollieren wir erstmal, dass unser ganzes Werkzeug da ist, dass das Auto vollständig bestückt ist, alle Betriebsmittel aufgefüllt sind, einfach, dass das Fahrzeug einsatzbereit ist. Und dann werden die täglichen Aufgaben ein bisschen verteilt, was es so am Tag zu tun gibt. Fahrzeuge werden gewaschen, Fahrzeughallen werden sauber gemacht, es werden die Ruheräume, die Duschen oder die Aufenthaltsräume immer noch ein bisschen in Schuss gehalten und sauber gemacht. Und es stehen Kurzausbildungen auf dem Plan, teilweise vormittags und nachmittags zu gewissen Themen, die einfach sonst so ein bisschen seltener im Einsatz behandelt werden und vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, in Vergessenheit geraten, aber wo es ganz gut ist, einfach nochmal in Erfahrungsaustausch zu kommen, vielleicht auch mit neuen Kollegen, die wir von anderen Wachen oder von anderen Schichten mal ausgeliehen bekommen haben. Da stehen kleine Kurzausbildungen auf dem Plan. Wir kochen natürlich gemeinsam, wir machen gemeinsam Mittagessen, wir trinken auch mal Kaffee zusammen abends, gibt's Abendessen, meist schnibbeln wir da immer unseren Salat. Ich weiß nicht, Erik, bei dir auf der Wache ist das bestimmt auch so.
Natürlich.
Genau, ist eigentlich so ein bisschen das Highlight vom Tag, gemeinsam in der Küche zu stehen, zu kochen. Wir haben in den 24 Stunden auch Zeit für Dienstsport, also dass wir uns auch wirklich die Zeit nehmen können, uns körperlich fit zu halten. Wir haben alle Sporträume auf den Wachen. Natürlich haben wir auch eine gewisse Bereitschaftszeit. Das ist so das Highlight auch für den Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau zwischen 12 und 14 Uhr, 2 Stunden kurz Mittagspause. Die ist natürlich auch nötig, weil wir auch nachts zu Einsätzen ausrücken können. Wir wissen ja nie, wann ein Einsatz kommt. Wir lassen dann immer alles stehen und liegen und sind bereit für den Einsatz. Und genau, abends haben wir dann auch unsere Bereitschaftszeit, unsere Ruhezeit, wo wir dann eben auch ein bisschen zur Ruhe kommen können zwischen den Einsätzen. Ja, und früh um 7 ist der Dienst dann vorbei. Wir verabschieden uns wieder. Wir übergeben unsere Funktion sozusagen an die nachfolgende Schicht und die fängt dann wieder von vorne an.
Jenny, du sagst im Ausbildungsvideo unserer Arbeitgeberin-Kampagne, man lernt am besten durchs Machen und Feuerwehr ist ein Machberuf. Kannst du uns mal ein paar Beispiele dafür geben, was du in der Ausbildung so lernst und machst?
Also natürlich ist die Feuerwehr ein unfassbar praktischer Beruf und wir lernen in der Ausbildung auch ein paar theoretische Sachen, um die Grundlagen vermittelt zu bekommen. Aber ansonsten haben wir ganz viele praktische Einheiten. Wir bekommen einen Kettensägenschein, wir bekommen einen Artenschutzschein, wir lernen technische Hilfe, wie man zum Beispiel Fahrzeuge beim Verkehrsunfall auch auseinanderschneidet. Wir haben nach diesem B1, nach dieser ersten Grundausbildung, einen Rettungssanitäter-Lehrgang. Wir haben den LKW-Führerschein, den wir in der Ausbildung mit vermittelt bekommen. Zusätzlich wird auch das Sportabzeichen abgenommen, der Rettungsschwimmer mitgemacht. Also es sind ganz viele praktische kleine Teile, die dort in der Ausbildung zusammenkommen. Und das zusammen vermittelt einem ein vielfältiges Bild, was auch an Einsätzen einem so im Alltag passieren kann. Und ja.
Sehr praktisch und gleichzeitig ist ja die Verwaltung auch wichtig. Im Vorgespräch hast du gesagt, ohne die Verwaltung würde Feuerwehr nicht funktionieren. Was läuft denn da im Hintergrund für Arbeit ab, die wichtig ist und die man vielleicht gar nicht, von der man gar nicht weiß von außen?
Genau, also wenn man Berufsfeuerwehr sieht, dann denkt man, oder allgemein, wenn man die Feuerwehr sieht, denkt man, dass das wirklich bloß das Einsatzgeschehen ist. Aber da im Hintergrund hängt noch viel, viel mehr dran. Es gibt den vorbeugenden Brandschutz, der erstmal dafür sorgt, dass es überhaupt nicht brennt oder überhaupt nicht zu Einsätzen kommt. Es gibt die Leitstelle, die im Hintergrund die Einsätze erstmal telefonisch annimmt und dann weitervermittelt durch irgendwelche Computerprogramme auch. Da gibt es Abfragesysteme, welches Fahrzeug dann wann wohin fährt. Die Bestellungen auf den Wachen sind unfassbar wichtig, dass wir Verbrauchsmaterialien, die wir eben im Alltag verbrauchen oder eben auch auf dem Rettungswagen Medikamente, dass das alles neu aufgefüllt wird und bestellt wird. Die Unterhaltung der ganzen Fahrzeuge und neue Bestellungen von neuen Fahrzeugen, neuer Technik ist ganz viel im Hintergrund Arbeit, die da noch geschieht, die sonst so nicht gesehen wird. Der ganze Rettungsdienst ist auch ein riesengroßer Verwaltungsakt. Also hier in Leipzig ist es so, dass die Unterhaltung des Rettungsdienstes der ganzen Stadt eigentlich der Branddirektion obliegt. Also die sind dafür verantwortlich auch, dass jeder RTW gleich ausgestattet wird, dass die Materialien auf den Rettungswagen und die Medikamente alle ähnlich sind. Also das sind ganz viele Aufgaben im Hintergrund, die damit ablaufen, die man so überhaupt nicht sieht, wenn man ein Feuerwehrauto und Rettungswagen zum Beispiel an einem vorbeifahren sieht, die aber im Hintergrund mit ablaufen.
Und Erik, du hast den schönen Satz gesagt, wir machen jeden Tag Verwaltung, was man ja von der Feuerwehr auch erstmal nicht vermutet. Was genau bedeutet das denn?
Ja, letzten Endes sind wir ja behördlich angesiedelt, als Berufsfeuerwehr gerade behördlich angesiedelt, was die Zuordnung zur Stadtverwaltung angeht. Aber das ist auch bei jeder Freiwilligen Feuerwehr so. Wir unterliegen einem Landesgesetz und das ist im Freistaat Sachsen halt das Brandrettungsdienst Katastrophenschutzgesetz. Und dort sind letzten Endes unsere Pflichten, unsere Aufgaben, aber auch geregelt, was wir dürfen, also unsere Kompetenzen. Und da ist ganz wichtig, wenn wir zu einigen Einsätzen rausfahren, wie zum Beispiel an der Türöffnung. Also Jenny kennt das sicherlich auch aus dem Rettungsdienst noch. So oft sind Personen in ihrer eigenen Häuslichkeit irgendwie medizinisch in einem Zustand, also der irgendwie Notfall darstellt oder es wird vermutet. Und die Tür ist vielleicht abgeschlossen und die können selber die Tür nicht öffnen. Dann kommt die Feuerwehr, der Rettungsdienst, und die Feuerwehr ist dafür zuständig, diese Tür zu öffnen. Und das ist ja eigentlich auch ein großer Einschnitt in eins der Grundrechte, die wir haben, nämlich die Unverletzlichkeit der Wohnung. Und wer erlaubt mir, dieses Gesetz zu brechen oder dieses Recht einzuschränken? Und das ist eben genau dieses Gesetz, was uns das erlaubt. Und das lernt man auch in der Ausbildung viel, wie man sich dort sicher bewegen kann. Und letzten Endes ist das genau ein Verwaltungsakt. Also wie wenn ich einen Antrag bei einer Behörde stelle und der wird meinetwegen abgelehnt. Und dann habe ich 2 Wochen Zeit, dagegen Einspruch einzulegen oder ich kriege ein Bußgeld vielleicht oder ein Ordnungsgeld von der Behörde auferlegt. Das sind da auch Verwaltungsakte. Der Unterschied ist der, dass ich dort Widerspruch einlegen kann und das Ganze sich dann verzögert, bis das endlich rechtskräftig wird. Bei der Feuerwehr machen wir es anders. Da haben wir halt einen rechtfertigen Notstand dafür, also eine Notlage, wo wir handeln müssen. Und der berechtigt uns sozusagen sofort, diese Maßnahmen durchzuführen. Auch wenn jemand sagt, das möchte ich jetzt nicht, das kann er machen, hat dann aber keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, wir werden trotzdem tätig und alles im Nachgang erfassen wir dann in unseren Berichten und schreiben sozusagen alles auf, was zu unseren Entscheidungen geführt hat. Und das ist das, was uns letzten Endes dann auch Rechtssicherheit gibt, falls da im Nachgang irgendwelche Streitigkeiten aufkommen. Ich habe es noch nicht erlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass da manchmal Fragen aufkommen. Nur die Feuerwehr arbeitet dann halt innerhalb ihrer Kompetenzen, was uns das Gesetz vorgibt. Und da werden wir auch wirklich fit gemacht in der Ausbildung.
Und als Feuerwehr rettet und schützt ihr Personen, Tiere und Sachgüter. Musstet ihr schon mal eine Katze vom Baum retten?
Also ich denke, die Geschichte kennt grundsätzlich jeder und jeder hat das schon mal irgendwo gehört. Das kommt tatsächlich vor, dass auch mal eine Katze auf dem Baum sitzt und man denkt, dass die nicht wieder runterkommt. Ich persönlich hatte den Einsatz noch nicht. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, Erik?
Ich auch nicht, nein. Also überall angekippte Fenster, Motorräume, Schächte. Man kann Katzen überall rausretten, aber aus Bäumen hatte ich jetzt, also man wird dazu gerufen, ja. Aber die Katzen kommen meistens von alleine wieder runter.
Also Tierrettung gehören grundsätzlich mit dazu und kommen auch vor, auch gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Aber auch dafür ist die Feuerwehr mit allen Mitteln, die sie da hat, gewappnet.
Ich glaube, wir sehen sowieso viele Tiere, gerade wenn wir Häuslichkeiten betreten. Die Leute haben alles Mögliche als Haustiere. Das ist manchmal sehr spannend. Vor allem, wenn dann durch irgendwas, vielleicht ein Feuer, da so ein Terrarium steht und das ist vielleicht sogar kaputt und man weiß nicht, was vorher drin war. Und ist sich dann nicht sicher, was man gleich sehen wird. Ja, ist schon spannend manchmal.
Also das sind teilweise auch skurrile oder witzige Geschichten, die ihr da erlebt. Aber natürlich gibt es ja auch ernstere Einsätze mit Schicksalsschlägen, schweren Verletzungen oder sogar Todesfällen. Und ich habe mich gefragt, wie geht ihr damit um? Gibt es in solchen Fällen psychologische Unterstützung?
Ja, also die gibt's. Dafür sind Dinge vorgesehen. Das hat sich auch in den letzten 30, 40 Jahren erst richtig mit Schwung entwickelt, sage ich mal, als die Forschung, was das Thema PTBS angeht, so ein bisschen voranging. Wir haben dafür die psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene und für Einsatzkräfte und auch das Kriseninterventionsteam. Das sind Institutionen, auf die wir uns sozusagen verlassen können, die wir kontaktieren können, auch direkt im Einsatzfall. Also die kommen dann auch zur Einsatzstelle und ja, da können wir uns hinwenden. Das kommt auch vor. Die sind vor allem für die erste Ebene zuständig, uns abzuholen, uns aufzuklären, was mit uns eventuell passieren könnte aufgrund belastender Ereignisse. Und die sind dann letzten Endes auch Ansprechpartner, wenn es um Weitervermittlung geht, also wenn langfristig da irgendwas draus kommt. Was durchaus selten der Fall ist, weil vieles klären wir halt auch schon unter uns. Also Jenny hat ja ganz oft gesagt, wie wichtig Team uns ist. Und das ist natürlich einer der großen Faktoren, Leute um uns herum zu haben, die alle schon mal sowas Ähnliches erlebt haben oder vielleicht sogar bei dem Ereignis dabei gewesen sind. Und die geben einem natürlich in erster Linie auch Halt. Dann kommen natürlich noch persönliche Faktoren dazu. Der Sport, den wir machen, Freizeitgestaltung, die lieben Menschen in unserer Umgebung und in unserem Alltag, wie wir uns denen öffnen können oder wie sicher uns wir bei denen fühlen. Das zählt alles so ein bisschen mit rein. Ja, und ich habe selber am eigenen Leib erfahren, wie wichtig auch Humor ist, um gewisse Dinge einfach von einem wegzuhalten. Und das mag makaber klingen, aber es schützt einfach ein kleines bisschen davor, die Dinge so negativ zu bewerten. Und selbst eine Katzenrettung aus dem Baum kann auch einfach mal zu viel sein. Wenn so viele Dinge aufeinander kommen, man kommt dorthin und man denkt sich, was macht man denn eigentlich hier? Also die Katze springt dann runter, wenn man die Leiter anstellt, ne? Und dann gibt es halt auch solche witzigen Sätze, die ich mal gehört habe von älteren Kollegen oder halt auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Da sagte mal einer, ich habe noch nie ein Katzenskelett im Baum gesehen. Also die wird da von alleine wieder runterkommen. Ich musste in dem Moment lachen und diese ganze Ernsthaftigkeit oder der ganze Frust, warum wir jetzt dort sind, war verflogen dadurch. Also das hilft deutlich. Und ich glaube, also meine Erfahrung, das wird deine bestimmt auch sein, Jenny, das kannst du gerne mal ausführen. In der Ausbildung lernt man da auch schon viel drüber. Also selbst in der Ausbildung, man scherzt ganz viel miteinander und nimmt sich so ein bisschen auf den Arm. Ich weiß nicht, wie du das gerade wahrnimmst.
Auf jeden Fall. Also auch unser Lehrgang, mit dem wir jetzt unsere Ausbildung gemacht haben oder ich jetzt auch gerade noch mache, allein die Jungs, mit denen ich dort meine Zeit verbracht habe, wir sind schon zu so einer kleinen Familie zusammengewachsen. Also wir haben das auch, die Dienste, die wir dort zusammen verbracht haben oder eher die Übungstage, die wir gemacht haben, da haben wir auch verschiedene Übungseinsätze mit eingebaut, Wohnungsbrände oder in verschiedenen Lehrgängen, wo man zum Beispiel auch mal auf den Kran geklettert ist, um seine Höhentauglichkeit zu testen. Und das ist einfach was im Alltag nicht so oft vorkommt und wo der eine oder andere vielleicht trotzdem mal kurz schluckt, wenn er an die Höhe denkt. Also natürlich sind wir alle höhentauglich und können mit der Höhe umgehen, sonst wären wir auch nicht in dem Beruf. Aber es ist trotzdem eine Situation, wo man alltäglich nicht hinkommt. Und das einfach gemeinsam als Team zu machen und zu wissen, ich stehe jetzt nicht alleine auf dem Kran, sondern hinter mir stehen noch drei andere, die mich unterstützen, die damit da sind und die mir Mut zusprechen, das funktioniert einfach nur im Team. Und das sind so Momente, die dann dieses ganze Feuerwehrwesen auch ausmachen. Also wie Erik auch schon gesagt hat, viel klärt sich auch schon auf der Wache oder unter den Kollegen selber. Wir sind ja nie alleine bei den Einsätzen. Wir sind ja immer auch als Gruppe dort. Wir sind mehrere Leute, die da sind, die diesen Einsatz gemeinsam erleben. Und dementsprechend wird auch automatisch schon darüber geredet, wenn wir auf der Einsatzrückfahrt sind, wenn wir auf der Wache sind, wenn wir den ersten Kaffee nach dem Einsatz gemeinsam trinken. Da redet man einfach nochmal, lässt viele Geschehnisse nochmal sich durch den Kopf gehen und Fragen werden geklärt. Und ganz, ganz wichtig ist auch, gerade bei Einsätzen, die nicht ganz so erfolgreich ausgehen, wo es vielleicht eben auch Tote zu beklagen gibt oder auch einfach nur Sachschäden, die Familien extrem mitnehmen und man sieht das Leid und das Schicksal der Menschen dort, ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig, sich immer wieder auch zu sagen, dass wir unser Bestes getan haben. Also wir waren da, wir haben die Einsätze abgearbeitet, so gut wie wir können und so gut, wie das in unserer Macht steht. Und natürlich gibt es Einsätze, die wir nicht lösen können, wo wir nicht alle retten können und wo wir nicht alle Leben schützen können. Aber wir haben es versucht, wir waren da, wir haben unser Bestes gegeben und wir haben in dem Moment nichts falsch gemacht. Wir haben wirklich das versucht, was wir versuchen können als Team gemeinsam. Und sich das auch bewusst zu machen, mit den Kollegen zu reden und das auch mal zu hören, auch von anderen, von Vorgesetzten, die einem sagen, Jungs, das war jetzt gerade eine gute Arbeit und Mädels. Das gibt auch einem selber so das Gefühl, dass man genug gemacht hat und dass man jetzt nicht selber irgendwie was falsch gemacht hat und sich da Gedanken macht. Also dieses Reden nach dem Einsatz, das ist sehr wertvoll für uns.
Letztendlich sind wir nie schuld an der Situation, sondern wir sind da, um zu helfen. Und das ist schon der Trostvorschuss an der ganzen Situation.
Kameradschaft und Zusammenhalt, das sind so zwei Stichworte, die jetzt immer wieder gefallen sind. Und ich musste daran denken, andere Teams machen Teambuilding-Maßnahmen.
Gibt es das überhaupt bei euch? Eigentlich ist das wahrscheinlich alles eine große Teambuilding-Maßnahme, oder?
Auf jeden Fall. Also ich denke, gerade durch diesen 24-Stunden-Dienst, dass wir dort so viel Zeit miteinander verbringen, ist das auch ein anderer Zusammenhalt als bei Kollegen in anderen Berufen, weil man muss ja auch sich bewusst sein, dass man gerade sein Leben den anderen Kollegen mit anvertraut. Also gerade auch, wenn man in den Innenangriff geht, sind wir davon abhängig, dass wir natürlich im Team unsere Arbeit gut machen, dass unser Teampartner die Arbeit gut macht und auch so ein bisschen wir gegenseitig aufeinander aufpassen. Genauso ist das aber auch wie so ein großes Zahnrad. Wir müssen auch davon ausgehen, dass die Jungs, die draußen noch stehen und die Arbeit für uns machen, dass die genauso gut arbeiten, weil im Innenangriff kann ich nicht vorgehen ohne Wasser am Schlauch. Und das Wasser am Schlauch kommt von den Kollegen draußen. Und die wollen auch, dass wir drinnen unsere Arbeit gut machen. Also das greift alles ein bisschen ineinander. Wir vertrauen unser Leben unseren Kollegen an. Und das ist ein Vertrauen, das ist riesengroß. Und das brauchen wir aber auch. Also wir sind nicht nur Kollegen, wir sind eigentlich eine richtige Familie dort auf der Wache. Und man hat das schon von anderen Kollegen gehört, dass man teilweise wirklich mehr Zeit erst mit seinem Partner verbringt. Wenn man wirklich eben 24 Stunden aufeinander hängt und doch wenig Rückzugsmöglichkeiten hat. Also natürlich gibt es die Rückzugsmöglichkeiten, aber man verbringt unfassbar viel Zeit miteinander. Und das funktioniert nicht, wenn irgendwelche Sachen unausgesprochen zwischen jemanden stehen. Also da wird alles angesprochen, da wird alles klargelegt und im Einsatz funktioniert es trotzdem. Auch wenn wir jetzt nicht beste Freunde mit jedem werden müssen, im Einsatz funktioniert es, da kann man sich aufeinander verlassen und das macht sehr viel aus.
Ja, ich habe mir da auch schon mal Gedanken zu gemacht, was du gerade gesagt hast, zu dem Thema, man muss nicht beste Freunde werden. Man fragt sich manchmal, was Kameradschaft bedeutet. Und ich finde, das ist genau das, was das so ein bisschen ausmacht. Es gibt Familie, es gibt Freunde. Meistens suche ich mir die Freunde aus und mit denen verstehe ich mich sehr gut. Die Familie kann ich mir oft nicht aussuchen. Da gibt es auch welche, mit denen verstehe ich mich nicht gut. Ich muss auch nicht mit denen umgehen. Aber natürlich ist man sehr eng mit der Familie, das gibt es natürlich auch. Oder sollte es geben. Das ist der wünschenswerte Zustand. Und Kameradschaft ist irgendwas dazwischen. Na, also ich kann mir die Kameraden nicht immer aussuchen, die Kollegen, die mit mir auf Wache sind. Das wird ja irgendwo angewiesen. Da kann ich ja nicht sagen, nee, der ist heute da, da gehe ich woanders hin. Das funktioniert leider nicht so. Und das sollte auch nie ein Problem sein. Und wenn es da Dinge gibt, wo man sagt, mit dieser Person gehe ich nicht persönlich irgendwo einen Kaffee trinken, weil wir würden nichts zu erzählen haben vielleicht oder wir würden uns vielleicht auch gar nicht verstehen, weil wir unterschiedliche Ansichten oder Meinungen zu irgendwas haben. Aber das spielt im Einsatz überhaupt keine Rolle. Das funktioniert und das ist was sehr Beruhigendes, auf das man sich sehr verlassen kann. Das finde ich wirklich sehr schön.
Nichtsdestotrotz entstehen ja trotzdem auch auf Arbeit Freundschaften, die auch über die Wache hinausgehen, also mit denen man dann auch privat Zeit verbringt und freundschaftlich sich irgendwo trifft.
Okay, und dann sind wir auch schon bei unserer letzten Kategorie, drei schnelle Fragen zum Abschluss. Und die erste Frage, was war dein Lieblingsmeilenstein, seit du bei der Stadt Leipzig arbeitest? Also etwas, was du geschafft hast oder abschließen konntest?
Also bei mir, ich muss sagen, ganz klar der Abschluss als Notfallsanitäter. Also die Ausbildung zum Notfallsanitäter oder zur Notfallsanitäterin ist eine sehr, sehr schwere. Ist, glaube ich, mit einer der schwersten Ausbildungen, die man in Deutschland machen kann. Die höchste medizinische Ausbildung ohne Studium. Alles, was danach noch über uns kommt, dafür muss man studiert sein und ist dann vielleicht auch Arzt oder Ärztin. Und dafür, dass es ein Ausbildungsberuf ist, das ist ein unfassbar komplexer Beruf mit ganz vielen Themen, Schwerpunkten, die es damit zu behandeln gibt, das ist nicht ohne. Und dass ich das geschafft habe, macht mich sehr stolz auf mich selbst. Und ja, der zweite große Meilenstein ist natürlich, dass ich jetzt vom Rettungsdienst in die Feuerwehr gekommen bin, dass ich natürlich jetzt meinen Ausbildungsplatz hier als Brandmeisteranwärterin bekommen habe, der auch für mich mit einiger Arbeit verbunden war. Ich habe mich auf den Sporttest ganz lange vorbereitet und es war auch nicht mein erster Versuch, mich hier zu bewerben. Ich brauchte dort auch ein, zwei Versuche, bis ich den Sporttest wirklich geschafft habe. Aber jetzt bin ich drin, jetzt darf ich meine Ausbildung machen und das macht mich überglücklich.
Und wie sieht's bei dir aus, Erik?
Mein Lieblingsmeilenstein, seitdem ich bei der Stadt arbeite, ein Meilenstein ist natürlich der Abschluss der Ausbildung. Das war schon das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe auch recht gut abgeschlossen und habe dann wie durch ein Wunder die Stelle gekriegt, die ich mir genau gewünscht habe. Und der Start auch in die Stelle als Wachschichtführer, der hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, ich bin dort gut angekommen. Wir arbeiten ja ziemlich gut zusammen und da denke ich immer wieder gerne dran. Da kamen mir auch letztens wieder die Gedanken darüber, was ich für ein cooles Team habe. Und dann gab es auch Vertrauen von Kollegen aus einer anderen Schicht und Leuten aus der Freiwilligen Feuerwehr, die zu mir gesagt haben, hey, das Thema Austausch mit der Feuerwehr in Orange, das ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Ein Kollege aus einer anderen Schicht hat halt die Stadt auch gewechselt, ist umgezogen, hat die Branddirektion verlassen und hat gesagt, hey Erik, willst du das nicht übernehmen? Du warst ja auch schon mal da, kennst die Leute. Und bist vielleicht der Richtige dafür. Und das hat mich sehr gefreut. Also da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das jetzt übernommen habe und dass die erste Reise dahin so viel Spaß gemacht hat.
Was war ein besonders prägender Moment?
Also bei mir war es tatsächlich jetzt im Wachenpraktikum in meiner ersten Woche auf der Hauptfeuerwache ein großes Feuer, was wir hatten. Also es war ein Wohnungsbrand. Wir waren dort in erster Instanz als erstes Fahrzeug vor Ort und ich durfte auch als Azubi gleich richtig mitmachen. Also die Kollegen haben mich im Trupp mitgenommen, haben mich mitarbeiten lassen, haben mich mit vorgenommen. Wir haben das Feuer gut in Schacht gehalten, haben es dann auch gelöscht. Und ich selber habe auch jemanden aus der Nachbarwohnung, von der Brandwohnung nach unten gebracht und gerettet mit meinem Zweitanschluss von Pressluftatmer. Und das war schon so ein kleiner Moment. Ja, doch, total coole Arbeit. Natürlich hängen da Schicksale dran und auch Leben dran, die dort gerade in Gefahr sind und gefährdet sind. Aber das ist, wir würden den Beruf nicht machen, wenn wir trotzdem wissen, wie sagt man das? Also.
Das ist schwierig, das in Worte zu fassen.
Ja, ne? Also es war für mich einfach ein prägender Moment, weil ich gemerkt habe, dass meine Arbeit, die ich da mache, dass die auch wirklich ankommt, dass das funktioniert hat, auch was ich gemacht habe. Ich habe keine Fehler gemacht und ja, es war mein erstes Feuer. Ich denke, wenn jeder, der an sein erstes Feuer zurückdenkt, hat da viele, viele Emotionen, die damit verbunden sind und dass ich gleich in der ersten Woche so einen großen Einsatz hatte, wo ich mitmachen durfte, das hat mich schon geprägt.
Kuchenrunde schon ausgegeben?
Ja, Hackfrühstück.
Okay.
Wie ist das bei dir im prägender Moment?
Tatsächlich denke ich da auch an ein Feuer, gar nicht so groß, es war im Keller. Und als wir ankamen, mitten im Löschzug, das ist so die Einheit, die ich standardmäßig führe, war das halt schon eigentlich alles ganz in trockenen Tüchern. Es hat halt im Keller gebrannt und die Leute haben das selbstständig mitgekriegt, mitten in der Nacht und haben sich selber aus den Wohnungen geklopft und waren alle draußen. Während ich dann aber einen Trupp vorgeschickt habe und die gesagt haben, die finden das Feuer nicht, habe ich überlegt, vielleicht sind die Keller ja unten verbunden. Und ich war noch in diesem ganzen Erkundungsprozess und habe währenddessen gemerkt, es raucht halt auch im Nebeneingang komplett. Es ist alles schwarz, dort hat man hinter der Glastür gesehen. Und die Leute schlafen noch, es war nirgendwo Licht an. Und da habe ich dann natürlich geschaltet und hab gleich nochmal einen Löschzug nachgefordert. Dann kommt auch mein Vorgesetzter mit vor Ort und ich gebe die Einsatzleitung ab. Das lief dann alles parallel und ich habe sozusagen meine anderen Kräfte, die noch übrig waren, aufgefordert, die Leute dort rauszuretten, wie Jenny das erzählt hat. Die sind auf die Treppen hoch, haben an ihren Pressluftatmer einen zweiten Anschluss angeschlossen, haben den Leuten solche Brandfluchthauben übergezogen und haben die aus ihren Wohnungen durch das verrauchte Treppenhaus gerettet. Und passenderweise zu diesem Einsatz als mein Vorgesetzter, als Einsatzleiter, Verbandsführer, kam dort jemand an, den ich seit sehr vielen Jahren kenne, nämlich aus meinem Dorf, aus meiner Freiwilligen Feuerwehr. Also seitdem ich in der Jugendfeuerwehr bin, kenne ich den. Und er hat dann einfach mal ganz nüchtern zusammengefasst, was ich ihm so für Ergebnisse präsentiert habe. Und er hat dann einfach so gesagt, ja, also haben wir 24, ich glaube 24 war die Zahl, Leute gerettet. Und das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das so war. Ich habe halt meine Arbeit gemacht und da ist mir das erstmal aufgefallen, was das bedeutet, was er gesagt hat. Und dass da, ja, das war so ein prägender Moment und ich wusste genau, warum ich das mache, tatsächlich. Und auch mit dir hatte ich mal einen Einsatz, wo wir alleine waren, mit einem Rettungswagen und einem ELW. In Plausig, als ein Auto vor der Mauer gefahren ist.
Ja.
Und das war auch das so ein stimmt. Moment, weil wir waren ganz alleine, wir hatten eigentlich gar keine Möglichkeit, feuerwehrtechnisch dort was zu tun, weil das Löschfahrzeug noch nicht da war. Das hat ein bisschen länger gedauert, es kam von woanders her. Und auch da haben wir gehandelt, so wie wir konnten, und haben einer verletzten Person geholfen. Und das, ja, das sind so prägende Momente auf jeden Fall.
Wenn ihr an die nächsten Monate im Job denkt, worauf freut ihr euch? Was wollt ihr anpacken oder umsetzen? Wo wollt ihr dranbleiben, Jenny?
Also für mich natürlich allergrößtes Ziel, meine Ausbildung erfolgreich abschließen. Und ansonsten, ja, ganz viele Erfahrungen sammeln, viele Eindrücke aus den Einsätzen mitnehmen, von den Kollegen lernen, mich selber da so ein bisschen weiterentwickeln. Und ja.
Und bei dir, Erik?
Ich freue mich besonders auf das Vorantreiben und Abschließen des Projektes. Zum Thema Vielfalt und Frauen in der Feuerwehr auf jeden Fall. Das finde ich ganz spannend, das nimmt auch richtig Fahrt auf. Und ich freue mich auf ein neues Jahr mit meinen Kollegen. Es wird sich personell etwas ändern, aufgrund von Beförderungen oder Pensionierungen. Und ich habe durchaus Lust, so ein bisschen ein paar Fähigkeiten und Fertigkeiten aus meinen Kollegen rauszuholen. Und die sich entwickeln sehen sozusagen.
Ja, Erik, Jenny, schön, dass ihr da wart und uns einen kleinen Einblick gegeben habt in die Arbeit bei der Branddirektion. Dankeschön.
Nochmal vielen Dank für das Interesse, es macht richtig Spaß.
Ja, gerne, hat echt Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dafür.
Das war Leipzig-Fach nachgefragt, der Karriere-Podcast der Stadt Leipzig. Noch mehr Einblicke in die Arbeit bei der Stadtverwaltung bekommt ihr auf LinkedIn und Xing. Infos rund um Karriere- und Einstiegsmöglichkeiten gibt es unter leipzig.de/karriere.